Ja, das ist schon toll, eure Freizeit. Ich freue mich, dass ihr teilnehmt. Das ist überhaupt ganz arg wichtig. In unseren Tagen ist in vielen christlichen Kreisen das Wort Gottes mit Füßen getreten. Ich finde es auch toll, wenn ihr Bibelschule macht. Findet war die Eidlinger ganz super Bibelschule. In Eidlingen. 3 Studenten. Das ist eine Schande. Die haben sogar als Absolventen das Recht, Religionsunterricht an staatlichen Schulen zu halten. Sind staatlich anerkannt, aber auch Gemeindehelfer in einem. Wo also Gelegenheit, benutzt sowas auch, das ist für euer Leben eine tolle Sache. Aber ihr merkt, was aus dem Wort Gottes ausgeht. Und nun geht's damit unser Leben zum Lobe Gottes sein kann. Da haben wir heute als Knechte Gottes, ein ganz altmodisches Wort. Es gibt keinen Knecht mehr. Bei der Arbeitsvermittlung anfragt, kann man hier eine Stelle als Knecht bekommen, werden die sagen, das ist abgeschafft. Es gibt keine Arbeitnehmer mehr ohne Rechte. Aber im Umgang mit Jesus ist das der schönste Ehrentitel, den es geben kann. Der schönste Ehrentitel. Bruder ist auch schon ein ganz wunderbarer Titel, weil er auf Jesus zurückgeht. Er schämt sich nicht, unser Bruder zu sein. Aber Knecht ist ein ganz wunderbares Ehrenwort, das auch bei Jesus schon gilt. Jesaja 53, der Knecht Gottes und für uns. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlag mal auf, da kommen wir nachher drauf. Römer 6, Vers 16 bis 18. Römer 6, Vers 16 bis 18. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Also da könnt ihr euch nicht mehr beschweren, da könnt ihr euch nicht auf Paragraphen berufen, da seid ihr auf Gedeih und Verderb abhängig. Gott aber sei gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam der Gestalt, der Lehre, der ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Wisst ihr, dass jeder von euch ein riesiges Vermögen besitzt? 100 Euro, nein, 1000 Euro, Millionen Euro, sogar unbezahlbar teuer. Euer Leben. Das Allerkostbarste, was man hat. Der Prinz Friso von Holland ist in Wart in eine Lawine gekommen und war nach 50 Minuten tot reanimiert worden. Mit dem großen Erfolg, dass er lebenslang als eine an Instrumenten lebendig haltende Leiche, ich weiß nicht wie viele Jahre noch, wie der israelische Premierminister liegt da nur der Sharon, der liegt auch seit vielen Jahren da, ohne jede Gehirnströme. Wir sind schon geisteskrank, was wir alles machen. Aber da sagt man, das Leben ist so kostbar, obwohl das ja kein Leben mehr ist. Ohne Gehirnströme, man kann die Apparate noch über die Maschinen in Gang halten. Aber Leben ist so kostbar. Man probiert es, ob man nicht doch noch das Leben erhalten kann. Obgleich, wenn man so einen Menschen reanimiert, ist ja kein Leben mehr. Wenn er sich nie mehr rühren kann und vielleicht gelähmt ist und so weiter. Aber Leben ist kostbar. Tatütata, da rauschen die Krankenwagen durch die Straßen. Leben muss geschützt werden. Alle Autofahrer auf die Seite. Es geht um das Menschenleben. Sag nochmal, das größte Vermögen, was du hast, ist dein Leben. Ich finde es so toll beim Computer, dass es eine Löschtaste gibt. Wenn man sich verschrieben hat, löscht man es wieder. Wenn man den Brief nicht will, löscht man es. Im Leben gibt es keine Löschtaste, außer die Vergebung durch Jesus. Da kann Vergangenes wieder ausgelöscht werden. Sonst trägt man in seinem Leben die ganze Last mit. Das ist eigentlich unheimlich. Und man kann die Tage nicht zurückholen. Das Leben verstreicht. Das ist ja wehmütig, wenn man älter wird. Der Gunter Sachs, den habt ihr nicht mehr in seinen besten Jahren erlebt, den Playboy ohne Gleichen, der in St. Moritz war, den Sachs-Erben, Gunter Sachs, der hat ja einfach, wie er gemerkt hat, jetzt kommt die Demenz, hat er Gift genommen. Und dann hatten wir in Deutschland die so oft genannte Inge Meisel, die nannte man die Mutter der Nation. Die hat immer ein Täschchen in der Hand rumgetragen. Man hat gefragt, was sie in dem Täschchen drin hat. Thomas Gottsch, wissen Sie es noch? Eine kleine Buddha-Statue und eine Giftampulle. Dass, wenn sie einmal unheilbar krank wird, dass sie sich das Leben nehmen kann. Jetzt wisst ihr, wie es war, als sie unheilbar krank wird, sie hat die Giftampulle nicht genommen. Weil sie doch noch das Leben ausprobieren wollte bis zum Schluss. Sie ist qualvoll gestorben. Also das ist das Leben, das die Leute heute bewahren wollen. Ist immer auch wichtig für euch, knüpft da mal an, was hast du in deinem Leben? Und da gibt es so Pfadfinder, das Leben ist ein Spiel. Ja, so leben natürlich viele. Man startet ins Leben, man vergnügt sich. Die meisten eurer Altersgenossen leben das recht leichtfertig. Die sagen, probieren wir mal und wagen wir mal und machen wir einfach so was. Wie heißt das immer? Heute Lebensmotto, was mir Spaß macht. Was mir Spaß macht. Ist ganz klar. Es wird aber gar nicht spaßig. Wird meist sehr wenig spaßig. Und wird auch nicht sehr lustig, wenn man dann fragt, was war dein Leben, wenn du abtrittst? Was hast du von deinem Leben gehabt? In der Bibel steht der schwere Satz, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Es wird verdrängt. Natürlich will das keiner hören. Wollte kein Adolf Hitler hören und kein Stalin wollte das hören. Das will auch kein Mafia-Boss hören, dass er Gericht gibt. Das will auch der normale Bürger nicht hören. Der sagt, ach, da warten wir mal ab, was auf uns zukommt. Dass ich Rechenschaft geben muss über mein Leben vor dem lebendigen Gott. Denn das Kostbarste, was ich habe, ist mein Leben. Kann man überhaupt nicht schaffen. Kann ich nicht künstlich erzeugen. Mein Leben ist so wunderbar, dass ich lebe. Jeder Tag, den ich habe, ein Wunder ohne Gleichen. Und deshalb ist zunächst wichtig heute Mittag mit unserem Thema, wem gehöre ich? Gehöre ich mir selber? Ganz klar, kann ich machen, was ich will. Ich weiß nicht, wie viele 100 Kugelschreiber ich in meinem Haus habe. Ich verlege sie immer. Ich habe auch so viele Lesebrillen. Ich habe tatsächlich meine Lesebrille, vielleicht ist das eine bessere, die ich noch dabei habe. Aber ich habe in meinem Auto noch zwei gehabt. Immer wieder, weil ich die verlege. Und dann nehme ich eine andere Lesebrille. Und immer, wenn ich wieder sehe, beim Lidl 1,80 Euro gibt es eine neue Lesebrille. Sage ich nochmal zur Reserve, dann habe ich sie nie. Denn ich kann nichts mehr lesen ohne Lesebrille. Also so Lesebrillen, das ist nicht viel wert. Verliere ich eine, ist nicht schlimm. Aber wenn du dein Leben verlierst, ist keine Lesebrille, ist kein Kugelschreiber. Sonst einmalig, unverwechselbar und ganz kostbar. Und jeder Mensch ist so, wie er ist, ein Original Gottes. Das macht dein Leben so kostbar. Du bist du, das ist der Clou in dem schönen Kinderlied. Du bist unverwechselbar und hast ein Leben ganz wunderbar für dich. Und deshalb ist das Allergrößte, wenn du auf einmal erkennst, ich mit meinem Ich, ich gehöre dem größten König. In unserer Zeit gehört zu den Verrücktheiten, und es gibt ja viele Verrücktheiten unserer Zeit. Staatsverschuldung ist so eine Sache. Oder Menschenwahn, wir können alles außer Hochdeutsch und so. Das ist so, wie wenn wir alles könnten, wir können gar nicht viel. Das wissen wir, wie eng begrenzt wir sind. Aber dieses Ich, das ist so gefährlich. Wir leben in einer ich-süchtigen Zeit. Und dieses Ich will sich nie einer Autorität beugen. Es ist erschütternd, dass dieses Ich sich so einem Terror wie den Nazis gebeugt hat, mit einer verlogenen Ideologie. Ihr habt es im Osten erlebt mit dem Marxismus. Das Schlimme, ich habe es heute Morgen nicht fertig gemacht, der Marxismus hat euch das Vertrauen auf Gott weggenommen. Das war ja im Kommunismus das Schlimmste. Ihr habt immer in den Prozesse gelesen, während gegen Christen gehalten wurde. Die haben am 1. Mai eine gottesdienstliche Versammlung gehalten. Da trat so ein Zeuge auf. Es hat mich geärgert, ausgerechnet am Tag, wo wir die Arbeitsleistung des Sowjetmenschen würdigen, beten die zu einem Nichts, das es gar nicht gibt. Also nur die Diesseitigkeit gilt. Der Mensch und er macht die neue Welt. Dieses tolle Denkmal, das die Sowjetunion der UNO geschenkt hat, der Mensch, der mit seiner Muskelkraft die Schwerter zu Pflugscharen umschmiedet, das ist so typisch gewesen. Wir können das. Und es geht zurück auf die Philosophie, die gesagt haben, wir müssen die Christen von Kandidaten des Jenseits zu Studenten des Diesseits machen. Und dabei haben sie vergessen, dass das ärmste Leben, wenn ich nur die eine Seite kenne, und das haben wir entdeckt bei den Kommunisten, Blut von Tränen hinterlassen und Toten und nichts Neues geschaffen, sondern Wirtschaft auch noch in der Keller gefahren. Und das große Glück, dass wir eine Hoffnung haben über die Grenzen der sichtbaren Welt hinaus. Lasst euch das von niemandem nehmen. Und heute Morgen schon mal gesagt, da macht uns nichts zu Träumern, sondern das macht uns richtig bodenständig, dass du bis zu deinem letzten Lebenstag sagen kannst, ich kann mich für diese Welt einsetzen, aber nicht für Geld und nicht für Lob, sondern weil ich vor Gott die Verantwortung habe für mein Leben. Und darum arbeite ich hier treu. Warum tust du das Gute? Warum bist du ein anständiger Mensch? Weil du vor Gott Verantwortung trägst. Und darum hast du deine Ordnung von Gott empfangen. Und das ist so toll, ich gehöre nicht mir selbst. Kennt ihr das Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer, Die Füße im Feuer? Fällt euch noch ein Stück? Bildung, müsst ihr mal lesen, wenn ihr draufkommt. Eine Hugenottengeschichte, wo die Gesandten des Königs alle heimlichen Evangelischen aufgespürt haben und da war so ein königlicher Gesandter unterwegs bei einem Sturmwetter und er kommt in ein Schloss und plötzlich erinnert er sich, da war ich schon mal. Und da hat er gefragt, wo die Evangelischen versteckt sind. Und dann hat er die Schlossherrin, die geschwiegen hat, in das offene Kaminfeuer gestoßen und die ist dort verbrannt. Und in diesem Schloss hat er Unterkunft gesucht, in dem Unwetter. Und dann hat er immer, erkennt mich der Schlossherr. Und er übernachtet dort und am Morgen tritt er durch eine Tapetentür in das Gastgemach, also sie müssen schon längst weiter sein, sie reiten noch ein Stück miteinander und sagt er, ich bin König von Frankreich verantwortlich. Und er sagt, ich gehöre dem größten König eigen. Heute wird sein Dienst mir schwer, dass er nicht Rache sucht für den Tod seiner Frau. Ganz ergreifendes Gedicht, Konrad Ferdinand Meyer. Dem größten König eigen. Das ist eigentlich unser Adel, unsere Würde. Wir gehören nicht bloß irgendeinem Präsidenten, sondern wir sind dem größten König eigen, der uns kennt, der uns lieb hat, der eine Bestimmung für unser Leben hat. Wo steht denn das? Wenn er mal im Reuterschlag, im Römerbrief, lasst vorne den Finger drin, Römer 15, Vers 1. Das ist ja wichtig zu dem ganzen Thema. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selber haben. Nicht für uns leben, nicht mehr für mein Ich, auch nicht für meine Lust und für meine Erfüllung. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung, denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen und so weiter. Dass wir nicht für uns selber leben, sondern für ihn. Und das war für den Apostel Paulus das Allergrößte, wie plötzlich Jesus ihm begegnet ist vor Damaskus. Vorher hat er gesagt, das ist ein Hirngespinst, die muss die Christen jagen, die machen unser Judentum kaputt. Und dann stand er plötzlich vor der Autorität von Jesus. Er hat ja nur ein Licht gesehen, Licht kann man gar nicht sehen, war plötzlich geblendet und hört die Stimme. Er hat nicht mehr als das Wort. Ich bin Christus, den du verfolgst. Und seine Frage, ja, gibt es dich wirklich? Lebst du wirklich? Das war die Hauptfrage von jedem Menschen. Gibt es dich wirklich? Dann lebt er also doch. Und das hat sein Leben verändert und er hat sich einen Ehrentitel gegeben. So fängt der Römerbrief an. Wie bezeichnet er sich dort im Römerbrief? Wie? Ein Knecht. Und wir können sogar noch toller sagen, ein Sklave Jesu Christi. Das ist ein Knechtswort einfach drin. Das Anstößige, ich habe nichts mehr für mich. Ich habe keinen Wunsch mehr. Ja, ist das noch ein persönlicher? Ja, gerade erst recht. Und das ist ganz entscheidend, weil er entdeckt hat, mein Leben ist das Allergrößte, wenn ich unter der Führung, unter der Leitung von Jesus stehe. Und das Große für uns Jesus-Leute ist, also doch, natürlich seid ihr so geblendet, ich finde es wunderbar, dass wir sogar in dem Winter noch, in dem affekalten Winter noch ein bisschen Sonne kriegen. Das macht nichts aus, muss ja, sonst guckt einfach daher, da ist weniger Sonne bei mir. Im Psalm 42 steht, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, wie der röhrt. So schreit meine Seele Gott zu dir. Jeder Mensch hat Heimweh nach dem großen und lebendigen Gott. Viele Leute kommen gar nicht weiter als zu einer Gottesidee, zu irgendeiner frommen Vorstellung. Das Wunderbare ist, wenn du über dem Wort Gottes dem lebendigen Gott begegnest und in Jesus die Erfüllung deines Lebens bekommst, die Freude, die Liebe, die Annahme und weißt, mein Leben ist gebraucht und das, was ich jedem von euch wünsche, eine volle Erfüllung an meinem Platz, wo ich bin, kann ich bin ich gesandt von meinem Herrn. Mein Vater starb sehr früh. Sagt ja, wir haben im politischen Leben drin, war auch im Landtag und so weiter. Aber wie er starb, ganz plötzlich an Krebs, war er ganz arg bereit zu gehen, alles abzuschließen. Und hat gesagt, mein Platz im öffentlichen Leben war mein Pastorenamt für Jesus. Und das darfst du wissen, jeder von euch, an dem Platz, wo du bist, du magst auf der Bank arbeiten, im Büro, du magst Mutter sein oder Vater, du magst deine Verpflichtung haben im Elternbeirat oder wo, ich tue das alles für Jesus und mit ihm. Und das ist ganz wichtig, dass jeder weltliche Dienst Berufung ist. Das Wort Beruf hat Martin Luther erfunden. Gucken wir im Brockhaus nach in der Enzyklopädie. Berufung, indem nämlich das meine Berufung von Gott ist. Und Luther ging dann so weit, nicht bloß wenn du ins Kloster gehst oder wenn du Priester wirst, sondern wenn du in einem weltlichen Dienst arbeitest. Ganz gleich, was du tust. Du tust das für Gott und mit ihm und darum ist dein Leben gefüllt. Und das ist ganz entscheidend wichtig, dass ich meinen irdischen Beruf gebrauche, Gott zur Ehre. Und in der Verantwortung für Gott, das hat in Deutschland im Mittelalter schon eine ganz totale Wende gebracht. Eine Berufstreue von einem jeden Menschen. Deshalb gab es in Jahrhunderten keine Korruption und heute blüht sie wieder. Weil das vergessen ist. Ich möchte mich nicht dran bereichern. Ich finde das immer furchtbar heute, dass sogar die führenden Persönlichkeiten plötzlich verdächtigt werden, dass sie sich einen Nutzen rausgeholt haben aus dem Amt, das sie haben. Das gilt für jeden. Ich habe neulich beim Lidl, sagt die Verkäuferin, wie meine Frau einen Blumenstrauß an, da sagt sie, ach, das ist so verrückt, den kriegen sie kostenlos. Dann sagt meine Frau, dann kriegen sie 2 Euro und sagt, darf ich nicht annehmen. Habe den Hut gezogen vor der Frau. Und wenn man das nicht mehr weiß, ich möchte mich nicht von irgendwo beschenken lassen, sondern ich bin in meinem Dienst und das gilt bis zum höchsten Staatsdiener. Was ist das in unserem Land, dass du den Polizisten sagen kannst, wenn sie das wieder rausstreichen, dann kriegen sie von mir 20 Euro und so weiter. Ich weiß, es herrscht Gerechtigkeit, weil Menschen nicht vor Menschen sind, da hat ja niemand zugesehen, sondern weil ich vor Gott beobachtet bin, mein Leben vor Gott verantworten muss, ist die größte Ehre meines Lebens. Ich gehöre dem größten König, denn das, was ich tue in der ganz irdischen Tätigkeit, ob ich Kinder erziehe oder an der Bank Geld auszahle, ich tue das um der Gerechtigkeit dieser Welt willen, ein Dienst für Gott. Bei Luther ging das so weit, dass er sagt, wenn die Magd den Stall kehrt, tut sie einen Gottesdienst. Das ersetzt das Hören aufs Wort Gottes nicht, aber das ist meine weltliche Verpflichtung. Und darum ganz wichtig, in diesem Dienst wird Gott geehrt durch mein Leben. Und das gibt mir einen ganz großen Trost in schweren Stunden, auch in Krankheitsstunden. Ich gehöre diesem Gott. Heute Morgen hat der Chor so schön gesungen, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Herr, wenn du auch meinen Körper zerbrichst, wenn du mich durch Schwachheit gehen lässt, es ist dein Weg und deine Entscheidung, wie du mich führst. Und ich will für dich nur leben. Ich habe eine Sehnsucht nach der Begegnung mit dir und mein Leben soll ein Dienst sein für dich. Wir haben noch eine andere Bibelstelle, die kennt ihr auswendig, die steht 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist und dass ihr euch nicht selbst gehört? Mein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes, wo Jesus durch seinen Geist in uns wohnt, meine Gedanken erfüllen will, mich treibt. Das ist ja auch der Grund, warum wir gestern sagten, das gibt Frucht in unserem Leben, weil Christus durch seinen Geist in uns gegenwärtig sein will, uns erfüllen will mit seinen Gedanken und dass wir nicht uns selber gehören. Das Ich muss an dieser Stelle gebrochen sein und das ist das, was der Paulus hier in Römer 6 so schön beschreibt. Weil die größte Not in unserem Leben ist, dass ohne Jesus wir alle Knechte der Sünde sind. Und das ist das Erschütternde. Das glauben die meisten Leute nicht. Wir haben gestern, wo wir noch drüber gesprochen haben, über dieses, wir sind von Natur aus geneigt, Gott zu hassen. Da gebraucht der Prophet etwa im Alten Testament ein tolles Bild. Ein Neger in Afrika kann seine Haut nicht ändern, wenn er sich ändern will. Das geht nicht. Er ist schwarz. Und du kannst die Haut nicht weiß machen. Und ein Leopard kann sein Fell nicht ändern. Genauso wenig könnt ihr Gutes tun, dir das Böse gewohnt seid. Das Schlimme ist, dass die Sünde unser Leben zeichnet. Von Natur aus ist uns so bewusst, wir sind von Natur in der Sünde aufgewachsen. Wir haben ein Herz, das Gott nicht liebt. Bis der Moment kommt, wo Jesus unser Herr wird. Und das ist auch so toll, dass die Reformatoren ein Bild gebraucht haben, das damals das ganze christliche Denken im Katholizismus gesprengt hat und sagt, einer reitet uns immer. Wirklich frei macht nur Jesus, Gottes Sohn. Gibt es auch ein Lied drüber, kennt er uns, vom Gerhard Schnitter. Wirklich frei macht nur Jesus, Gottes Sohn. Du wirst geritten entweder vom Teufel oder von Jesus. Es gibt keine Neutralität. Das ist der große Irrtum unserer Tage. Ich schiebe die religiöse Frage auf die Seite. Geht ja gar nicht. Weil ich hineingeboren bin in diese dunkle Sündenmacht. Die mag sich ganz verschieden äußern. Wir sagen, ja, da ist doch nichts Kriminelles passiert. Aber wir kennen, wie die Sünde anfängt mit einer Blindheit für Gott. Dass wir sein Wort nicht mehr hören wollen. Dass unser Herz ferngerückt ist von ihm. Und die größte Tat ist, dass Jesus uns befreit zur Knechtschaft. Das war ja weit befreit zur Knechtschaft. Jawohl, ich muss nicht mehr das Böse tun. Ich bin rausgeführt aus der Dunkelheit der Sünde. Und das ist so groß, Römer 6, ganz wunderbar. Wie die Sünde geherrscht hat in deinem Leben, das haben wir gestern beschrieben. Die herrscht so über mich nicht, kommt aus. So soll nun die Gerechtigkeit in deinem Leben herrschen. Das macht Jesus. Herr Jesus, dir will ich gehören, dir verschreibe ich mich mit Haut und Haar. Und diese Veränderung des Lebens ist das Allergrößte, dass die Knechtschaft bei Jesus ein ganz wunderbarer Dienst ist, in dem wir nicht eingeengt werden. Warum denn? Weil Jesus hat uns geschaffen. Er kennt unser Lustbedürfnis, er kennt unsere Freude. Er wird uns zur ganzen Entfaltung unserer ganzen Person bringen. Und das ist so herrlich. Die Welt meint ja immer, wenn man mit Jesus lebt, ach, das ist ja furchtbar, dann muss man das Gebot halten und merken gar nicht, dass es nichts Schöneres gibt, als einen Sonntag zum Sonntag zu machen, als die Ehe reinzuhalten, als nichts, kein fremdes Gut zu begehren und nicht zu lügen. Und das ist herrlich, dass Jesus uns erneuert. Und wenn man die ganzen schönen Geschichten haben im Neuen Testament, wo sich Menschen bekehrt haben, wenn man die fragen wollte, willst du wieder zurück sein? Ich will doch nicht mehr zurück in dieses Sündenleben. Was soll mich da denn locken können? Sondern ich habe dieses Neue gefunden bei Jesus. Warum wird gebraucht denn Jesus das Wort Knecht? Weil ich brauche die starke Hand von Jesus, die mich führt, damit ich den Versuchungen des Teufels widerstehen kann. Darum ist es so herrlich, ich gehöre nicht mehr mir selber, sondern ich gehöre dem Herrn Jesus, der mein Herr ist. Und das erste Wichtige ist, dass in der Bekehrung mein Ich unter die Kontrolle von Jesus kommt, unter seine Herrschaft, unter sein Regieren und Führen und dass er mich bestimmt mit seinem Willen. Ohne das gab es nicht. Und ich bin ein Knecht Jesu Christi. Wenn man das so anguckt, die schönen Lieder, da hat vorher das Lied angeguckt, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Nichts Schöneres. Und ich kann euch sagen, wer den Schritt getan hat mit Jesus und mit Jesus leben muss, sagen, es gibt nichts Schöneres. Jede Stunde ist schade, wo man nicht mit Jesus gelebt hat. Weil er Erfüllung, Freude gibt. Ich kann mir nichts mehr vorstellen, was mich erfüllen sollte, abseits von Jesus. Und das ist das Herrliche. Ich will aber ganz mit ihm leben und habe das volle Leben erst ihm gefunden. Jesus sagt ja, ich bin gekommen, dass die Menschen Leben und volles Genüge haben, volle Befriedigung, volle Freude. Und das gibt Jesus, indem wir seine Knechte sind. Herr Jesus, bestimme du mich. Mein Vater hat auf seiner Todesanzeige nur draufschreiben wollen, mein Vater hatte viele Ämter und Titel, ein Knecht Jesu Christi. War wichtig, finde ich toll. War für mich ganz arg schön. Er wollte in seinem weltlichen Amt über nur für Jesus ein Knecht sein. Auch in der schwierigen Zeit des Dritten Reiches und nach dem Krieg, wo man dann wieder anerkannt war, der hat die ganzen Berufs- und Berufsfachschulen in Baden-Württemberg aufgebaut. Ich möchte Knecht Jesus sein. Was ist das nochmal? Und es war wichtig, dass junge Menschen erzogen werden, hat er selber geschrieben im Amtsblatt, mit einem festen Halt im Leben und im Sterben. Er hat gesagt, wenn sie nicht in der Verantwortung vor Gott erzogen werden, werden Menschen zu Bestien. Das hat man im Dritten Reich erlebt. Sondern erst in Gott, wenn ich vor Gott stehe und unter Gott stehe, dann finde ich mein Leben. Und das darfst du genauso merken. Wir haben ein ganz tolles Angebot, den Menschen zu machen, aber nur in der festen Bindung an Jesus. Nichts ist schlimmer als die vielen halben Christen, die ihr dauernd erlebt, die nie, die ein bisschen was von Jesus gehört haben, aber nie in der Nachfolge stehen. Das ist genauso schlimm, wie wenn man sich zwischen zwei Stühle setzt. Man hat gar nichts davon, man plötzt auf den Boden. Und darum ist so wichtig, dass ich weiß, wessen Knecht bin ich? Diene ich der Sünde oder diene ich Jesus? Wenn ihr in Heilbronn oder in Pforzheim oder in Stuttgart auf den Bahnhof geht, da gibt es ja viele Leute, die stehen auf dem Bahnhof. Ich wundere mich immer, was die tun. Ich weiß auch nicht. Es wird langweilig, am Sonntagmittag. Die fahren noch nicht fort, die haben noch keine Fahrkart. Der Bahnhof ist ein Treffpunkt, die schlendern bloß rum. Und so leben viele Leute, die schlendern bloß ein bisschen durchs Leben, die haben kein Ziel. Und ganz toll, wenn du weißt, ich habe ein Ziel, ich möchte nach Berlin fahren. Bahnhof Zoo, ich habe mein Ziel, ich habe meine Fahrkarte, weiß, wohin es geht. Viele Leute wissen gar nicht, wo ihr. Die setzen sich in den Zug rein und sagen, wo fährst du denn hin? Ich sage, keine Ahnung. Bei der Deutschen Bundesbahn kommt man sicher immer an schöne Ziele. Aber trotzdem ist es gut, wenn man nicht ins Blaue fährt und sagt, ich weiß, wohin ich gehe. Wo geht deine Lebensreise hin? Und es ist ganz wichtig, dass ich sage, ich bin ein Knecht Jesu, ich will ihm dienen und ich möchte ihn einmal in der Herrlichkeit sehen. Und ich komme mit jeder Stunde diesem großen Tag näher, bei ihm zu sein. Deshalb brauchen wir in der Beerdigung auch keine Trauerkleidung und wir brauchen gar keine traurigen Gesichter machen, sondern wir können bei Jesus-Jüngern sagen, toll, einer hat es wieder geschafft und ist am Ziel. Das ist doch prima. Ja, ist doch schlimm, wenn wir trauern. In Afrika, da holen sie Trompeten raus und da wird ganz große Freude gemacht. Einer ist am Ziel. Hat diesen Lebenskampf bestanden und ist Jesus treu geblieben. Die Krone des Lebens empfangen. Das ist wichtig und dass wir wieder sehen, ich bin ein Knecht von Jesus und darum will ich anderen Mächten keinen Raum geben. Wir haben in unserem landeskirchlichen Gesangbuch hinten drin die Barmer Erklärung von 1934. Und wer sich ein wenig interessiert, ich habe euch schon das Buch von Bonhoeffer erwähnt, das sich lohnt, müsst ihr euch nicht kaufen, das kann man an der Bibliothek leihen, vor allem die Zeit des Kirchenkampfes gegen Hitler. Auch die der Barmer Erklärung 1934, im ersten Jahr der Hitlerherrschaft, haben die bekennenden Christen sich in Barmen zusammengesetzt und haben 6 Artikel im Bekenntnis formuliert. Und da heißt es im Artikel 2, Jesus Christus, so wie er in der Heiligen Schrift bezeugt, ist das eine Wort Gottes, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen haben. Und das haben die gesagt, darum gehorchen wir auch nicht einer fremden Ideologie. Das war genau euer Leben im Kommunismus. Ihr habt gesagt, wir wollen lieb sein, wir wollen auch für die Obrigkeit beten, aber wir folgen nicht ihren Einflüssen, sondern wir folgen Jesus Christus. Und es war immer toll, wie die das ganz sauber gesagt haben, wir kämpfen nicht gegen den Kommunismus. Mich hat Richard Wurmbrand mal besucht und hat gesagt, wenn du sonntags nicht regelmäßig gegen den Kommunismus predigst, dann hast du versagt. Hat er zu mir gesagt, dann habe ich gesagt, nein, Bruder Wurmbrand, du bist falsch. Wir predigen das Evangelium und das ist die größte Herausforderung für den Kommunismus, dass Jesus der einzige Welterlöser ist. Und das haben die Kommunisten nicht gewollt. Und darum ist es so wichtig, wir gehorchen nicht Ideologien, wir gehorchen nicht Menschenträumen, sondern wir sind dem größten König Jesus eigen. Und dann kommt eine Erklärung und wir verwerfen alle Lehre, als ob es Bereiche in unserem Leben gäbe, wo wir anderen Herren gehorsam wären und nicht Jesus Christus allein. Ich komme ja gerade von Michelsberg, wo wir die schöne Gemeindefreizeit über den Daniel gehabt haben. Ihr habt zwischenzeitlich gedacht, das wäre genau für euch richtig gewesen. Hat er gemeint, ich sei zu dumm, um vielleicht noch mal was Neues vorzubereiten. Der Daniel, der in Babel lebt, in einer gottlosen Umgebung, es war die größte Prachtentfaltung eines Staates, die es je gegeben hat in Babel. Könnt ihr im Pergamonmuseum in Berlin angucken. Und der Daniel hat keine Probleme, nach Babel hineinzugehen. Christen haben keine Berührungsängste in der Welt. Ihr dürft in die Wissenschaft gehen, ihr dürft zur Entwicklungsindustrie gehen, wo ihr hin wollt. Aber er nahm sich in seinem Herzen vor, nicht wieder Gott zu sündigen. Genau das ist die Haltung. Wir haben einen Platz in der Welt, wir haben keine Angst vor der Welt, aber wir haben uns fest vorgenommen, wir wollen nicht sündigen. Und als es darum geht, da geht es bloß um die Reinheitsvorschriften, die ja Jesus sowieso ausgelöst hat. Sag, dann halt mal, probier's. Wir essen nicht diese Speise, die nicht koscher war. Und Gott lässt ihn nicht im Stich. Er war nachher 10-mal klüger als die anderen. Und das ist immer wieder toll, wo auch gläubige Christen in der Welt sind. Ich freue mich denn den Werner Gitt-Vorträgen oder sowas, auch draußen im Plakat sind, dass Gott immer wieder Leute hat, die in der Wissenschaft sich betätigen, aber bei der Bibel und seinem Wort treu bleiben und nicht faule Kompromisse machen. Und das ist ganz wunderbar, dass du das wissen darfst. Ich war vor 14 Tagen bei den Lehrern von Gummersbach im Westerwald, hat die eine Freizeit, 100 Lehrer, die haben ja 5 freie Schulen dort. Was ist das heute für ein Kampf um die Evolution? Wo da schon Eltern Terror machen und Schulämter, du musst die Evolution lernen. Sagen, ne, Entschuldigung, ich werde das sachlich darstellen, was die Evolution macht, aber ich werde sagen, dass ich an den Schöpfergott glaube. Und wenn die noch so sehr drohen, wie war es denn da beim Daniel? In den feurigen Ofen hat man die geworfen. Und du sollst wissen, mein Gott kann mich bewahren. ich bin ein Knecht Jesu. Und da kommt es auch. Ihr seid Knechte Gottes des Allerhöchsten. Das sagt der Nebukadnezar. Nachher wieder Daniel der Löwengrube geworfen war. Der hat sofort begriffen, die dienen einem großen Gott. Und da hat die Heidenwelt ein viel besseres Auge. Und deshalb keine faulen Kompromisse. Es ist so schlimm, wenn Christen Kompromisse machen. Und ich bin so glücklich, ihr, die ihr die Heimat in Russland habt, das vom Elternhaus schon eingezogen habt. In dieser Welt braucht man eine Zivilcourage wie im Dritten Reich. Dass man sich nicht beugt vor den Ansprüchen der Gottlosigkeit. Und wir sagen, wir bleiben dabei und das wissen wir und das sagt uns Gottes Wort. Und da seid ihr in ganz guter Gesellschaft. Nur so kann man für Jesus Jünger sein. Und das darf man tun, man kann es in einer anständigen Weise tun. Das kann sein, dass einer sagt, ich verkaufe dieses Produkt nicht. Das ist für mich eine Gewissensfrage. Sucht vielleicht möglichst ein Gespräch unter vier Augen, damit das nicht demonstrativ macht. Aber ihr werdet erstaunliche Sachen finden. Ich hatte einen Großonkel, der noch im kaiserlichen Reich eingezogen wurde als Soldat. Es war ein ganz lieber Mann. Also einen lieben Oberlehrer gab es da gar nicht. Und das war als junger Mann eingezogen worden in Stuttgart in die Rote Bühlkaserne. Und im Dorf sagte man, schluchzen, denn erschießen sie. Da hat gesagt, ich nehme keine Waffe in die Hand. Im kaiserlichen Reich. Den hat man in die Schreibstube gesetzt, der musste nicht die Waffe nehmen. Dem hat man es abgenommen. Der wollte seinem Gott treu dienen. Ich bin der Überzeugung, dass man auch Kriegsdienst tun kann, Wehrdienst. Aber wenn das deine Gewissenssache ist, nichts gegen dein vom Wort Gottes geschärftes Gewissen. Geh den Weg konsequent, anders kannst du keinen Segen kriegen. Das ist ganz wichtig. Und da können wir viele Geschichten erzählen, wie das sich bewährt hat. Ich kenne einen Kaufmann, der in einer großen Autofirma war, wo die Chefs sagten, sie haben ein zu enges Gewissen. Wir können sie nicht weiter beschäftigen. Wenn die Großaufträge kommen und 100 Busse verkauft werden, da fließt manches. Siemens hat allein über 1 Milliarde Schmiergelder bezahlt. Sucht einen Weg, um die Geschäftsseite auch nicht zu blamieren. Wir sind nicht die Saubermänner, aber sagen, ich bitte, lassen Sie mich da raus. Um des Segens willen. Du gehörst dem größten König eigen. Mach dich nicht schuldig der Teilhaberschaft an unrechten Dingen. Ganz klar. Und deshalb wollen wir gehen, ich bin ein Knecht Jesu Christi und gehöre ihm allein. Und ich weiß mein Ziel und ich will immer mehr von Jesus entdecken, auch im Umgang mit Geld, mit Nöten und Sorgen, was ich alles tue. Christen haben keine Angst vor der Welt. Keine Angst vor der Welt. Wir gehen hinein, aber wollen uns nicht teilhaftig machen lassen an der Sünde. Ihr wisst ja, dass das Wort Welt deshalb ein bisschen schwierig ist, weil es 3 Bedeutungen hat. Im Johannesevangelium kommt das Wort Welt allein 100 Mal in der Bedeutung vor, hab nicht lieb die Welt, als die Welt, die uns von Jesus wegreißt. Aber das ist überhaupt ein bisschen schwierig, ich kann es mal ein Beispiel kurz sagen. Da war ein Mann im Sportverein, so einer, der nie mal was gemacht hat, der saß halt immer still dabei als Vereinsmitglied, dann haben seine Freunde gesagt, jetzt ist er 20 Jahre im Verein, jetzt machen wir mal eine Freude mit ihm und jetzt wählen wir ihn in den Ausschuss. Wir haben den Ausschuss gewählt, da kommt er ganz glücklich heim zu seiner Frieda und sagt, du Frieda, denke mal, ich bin in den Ausschuss gewählt worden. Die Frau sagt, was ist Ausschuss? Und dann guckt sie im Lexikon und da steht, Ausschuss, fehlerhaft produzierte Ware für nichts tauglich. So ist, dass das Wort verschiedene Bedeutungen hat. Das Wort Welt hat eine Bedeutung, dass die ganze Schöpfungswelt mit alle Tiere und Planeten, die lieben wir, die hat Gott geschaffen. Die Völkerwelt, lieben wir auch. Aber die dritte Bedeutung der Welt, die ist für Christen schwierig. Und die dürfen wir die drei nicht durcheinander bringen. Die Welt, die mich von Jesus wegreißt, die vom Fürsten dieser Welt beherrscht ist. Und da wollen wir ganz feines Gespür dafür haben, sagen, da will ich nicht teilhaben lassen. Und deshalb gibt es viele Dinge, an denen ich auch als Christ nicht teilhabe. Wo auch meine Kinder in der Erziehung nicht teilgehabt haben. Ich rede über diese Gebiete nicht, weil sonst der andere sagt, bist du so eng. Ich habe auch meine eigenen Gesetze. Ich verkünde die nicht, aber da muss ich wissen, heute kann ich dieses und jenes nicht tun in meinem Leben. Das mache ich nicht, weil ich sonst Schaden nehme. Das weiß ich, muss man in unserer Freiheitswelt ganz besonders aufpassen. Auch mit unseren Kindern und Enkeln freuen wir uns, dass sie diesen Weg gehen, ganz entschlossen. Da spüren wir die Welt, die nach unserem Gewissen greift und uns von Jesus trennen will. Gell? Zweitens, ohne einen ganz erste Wach, wer weiß, wem er gehört, weiß, was ich gehört. Wer weiß, wem er gehört, weiß, was ich gehört. Da weiß ich, was ich tun muss, ich kann es vor Jesus ordnen. Und das Zweite, ohne ganzen Einsatz kommt man nie ans Ziel. Das ist bei den Sportlern toll, wie die trainieren. Wenn die ihren Leib stellen, der Paulus hat dieses Bild auch genommen, dass ich mich trainieren muss, dass ich wirklich das Ziel erreiche. Sonst komme ich nur bis zur Hälfte des Laufes und dann muss ich aufhören, weil ich das Seitenstecher habe oder irgendwie, weil ich müde bin und lasse mich in die Wiese fallen. Und darum ist wichtig, ich muss trainieren meinen Glauben und mache eine Nachfolge zu Jesus, dass ich immer ihn im Auge habe. Ganz schlimm ist, wenn ich nur ein bisschen in der Nachfolge von Jesus das flau mache, bin ich schon versucht. Leider sind unsere Urlaubszeiten heute auch Zeiten, wo wir uns kaum Zeit nehmen für Gottes Wort. Und das ist eine große Gefahr. Viele wollten bloß einmal ein bisschen Abstand halten, sagen, ja, jetzt will ich gerade nicht mehr in Versammlung gehen. Und schwupp, sind schon so rausgeschlendert. Wir haben eine Vielzahl von Leuten, kennt ihr auch, die haben sich alle mal klar zu Jesus bekehrt. Und heute sind sie Feinde Christi. Viele, die erzählen, ja, ich war ja auch mal dabei. Und weggehen sie. Wenn wir die Verbindung nicht klar machen, und da reiht uns der Paulus im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Macht eine Berufsentscheidung, macht eine Ehewahl, macht eine Freizeitgestaltung mit Jesus. Herr Jesus, führe mich, leite mich. Fällt kein goldener Zettel vom Himmel runter, aber dass ich sage, ich frage einmal die Brüder und die Schwestern, ist das recht, soll ich das tun? Lass dich in Frage stellen und bitte Jesus, dass er dich leitet und dass du das Ziel wirklich erreichst, dass ich konzentriert auf dieses Ziel zulaufe als Knecht für Jesus. Die römischen Wagenrennen hatte Paulus als Vorbild, Isthmusse Spiele in Korinth, das war sowas wie Olympia. Da hat er gesagt, so, wer da läuft, der läuft nicht einfach so, wer da boxt, der boxt nicht aufs Ungewisse. Der will sein Ziel erreichen. Und genauso ist es, dass ich mein Ziel erreiche. Wenn wir die Wettrennen sehen bei der Tour de France, wenn die Radfahrer in die Pedale steigen, das ist ganz toll. Und der Paulus sagt, die machen das alles nur für einen vergänglichen Kranz. Das waren so Lorbeerblätter, die sie auf den Kopf gesetzt haben. Wir aber für einen unvergänglichen. Das ist was ganz Wunderbares, dass wir dem Herrn auch zu Ehrenleben, sagt Herr Jesus, für dich wage ich viel. Und wir haben oft doch immer wieder den Eindruck, da oben habe ich irgendwo gerade ein Blättchen in die Hände gehabt von der Joni Eriksen. Die ist nicht stehen geblieben an ihrer Lähmung. Kennt doch die gelähmte Frau, sondern hat es benutzt zur Ehre für Jesus. Und wie viele Menschen hat die raushelfen dürfen? Obwohl die einen geschlagenen Leib hat, hat die viel, viel mehr getan als manche mit einem gesunden Leib. Ich muss wieder mal, Herr, ich möchte doch diese Situation benutzen, dass ich auch in meinem Leben für dich Zeugnis ablegen kann. Für was machen wir? Und das Interessante, was die Welt bieten kann, kann uns nicht mehr befriedigen. Wenn du mal anguckst, was kann die Welt bieten? Kann dir weite Reisen bieten, außer Flugverspätungen und Ärger über die teuren Preise und was weiß ich, was nicht viel Erquickung finden. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man am liebsten daheim ist und sagt, nirgendwo ist so schön wie daheim. Ist ja interessant, was gibt es denn überhaupt mit Geld? Wir haben ja den Wendelin Wiedekin in Stuttgart, der beim Porsche 80 Millionen, 90 Millionen verdient und ganze Firma aufs Spiel gesetzt, die heute im VW gehört und die Freiheit von mir. Was fängt er mit so viel Geld an? Der kann auch nicht 5-mal ins Restaurant am Abend gehen und essen. Oder wie macht er das? Oder 6 Kittel übereinander anziehen. Ja, was fängst du mit dem Geld eigentlich an? Mehr Auto, kannst du eigentlich in 12 Auto da stehen. Mit Geld kannst du eigentlich mehr nimmer tun. So vergnügt wie du, wenn du abends vor deinem Vesperbrett sitzt, kann er bestimmt nicht essen. Und das ist immer die Erfüllung deines Lebens. Was soll es denn sein? Das ist die große Enttäuschung der reichen Leute. Das ist immer sein, der Teufel betrügt uns mit Luftbildern und deshalb sind mir die Visionen und Träume auch so gefährlich. Das sind Luftgespinste, während ich in der Realität leben kann und sagen kann, schau so schön, von meinem Essen, ich danke Gott, dass er mir diese Gabe gibt. Und diese Gabe, wie sie nun ist, das ist die Gabe, wo er mich beschenkt. Und da ist viel mehr drin, das ist nämlich er selber gegenwärtig. Mit den Gaben, die ich haben kann. Ihr seid teuer erkauft, nämlich durch das Opfer von Jesus. Werdet nicht der Menschenknechte. Lass dich ja nie von Menschen beherrschen. Du stehst unter seiner Führung und unter seiner Leitung. Und deshalb ist es so wichtig. Was kann man denn im Leben tun? Die einen sammeln Briefmarken, die anderen Banker, der sammelt Aktien oder Geldguthaben oder was weiß ich. Dann kannst du Ehre sammeln, Macht, Anerkennung. Was lohnt denn wirklich fürs Leben?
Ich habe auch mal Briefmarken gesammelt, aber irgendwo sind sie dann vergammelt und weggeschmissen. Wir sind ja jetzt in eine kleine Wohnung gezogen und ich habe so wunderschöne Dias gehabt von Iguazu-Wasserfällen, habe ich alle genommen und in den Mülleimer geschmissen. Das darfst du nicht dran fragen, ich komme in meinem Alter nicht mehr dazu, ich reiß lieber rum und lege Bibel los. Und da ist man auf einmal befreit und ich hätte sie auch nicht mehr angeguckt. Und das ist herrlich, die Kinder haben doch ihre Dias mitgegeben, die sind für sie noch eine nette Erinnerung. Aber man sammelt im Leben schon unheimlich viel an, man braucht gar nicht viel. Und deshalb ist wichtig, dass ich, da gibt es einen schönen Vers, schenke Herr auf meine Bitte mir ein göttliches Gemüte, einen königlichen Geist, mich als dir verlobt zu tragen, allem freudig abzusagen, was nur Welt und Sünde heißt. Ein göttliches Gemüt, verlobt mit Christus, einen königlichen Geist und fröhlich allem absagen, was nur Welt und Sünde heißt, was mich auch aufhält in der Gemeinschaft mit Jesus, was nicht befriedigt. Und wenn die Leute heute für die Lust leben, Lust ist das Allerflüchtigste, was es gibt. Es gibt in der Welt gar nichts. Ein Geldschein hält länger, selbst für einen Euroschein, als Lust. Lust sind Sekunden und du isst schön, sagst, jetzt will ich einen Kuchen haben und Tass Kaffee und dann, wenn es rum ist, sagst du, jetzt ist gut, jetzt bin ich satt. Schon wieder vergangen. Und so ist mit dem Genießen unseres Urlaubs, jetzt freue ich mich wieder auf daheim. Es vergeht alles so wahnsinnig schnell. Und das füllt unser Leben nicht, aber die Bindung an Jesus ist so wichtig. Da erzählt Jesus in der Bergpredigt, wie das sein wird, wenn er kommt, dass dann welche vor der Tür stehen und sagen, Herr, tu uns auf. Und sie klopfen an die Tür und sagen, ich kenne euch nicht. Und dann sagen die, aber Herr, wir haben doch in deinem Namen Wunder getan. Wir haben in deinem Namen geweissagt. Stellt euch mal vor, Wunder haben die gemacht, große Wunder und geweissagt. Der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Ihr habt nicht getan, was ich euch gesagt habe. Große Dinge scheinbar vorbei, aber die Treue im Wort Gottes hat gefehlt in der Nachfolge. Und deshalb ist das so wichtig, dass ich nicht hängen bleibe an irgendwelchen Ärgernissen. Manche Christen, die bleiben hängen im Aufruhr gegen Gott. Warum hat Gott mir das Schwere geschickt? Warum werde ich die Krankheit nicht los? Das ist eine ganz große Versuchung heute mit der Gesundheitsheilung, dass ich die Krankheit wegnehme. Der Paulus hatte schon gehabt, dass er die Krankheit tragen muss und der Trophimus blieb krank in Milet zurück. Im Neuen Testament haben wir das schon, weil Gott Kranke oft krank sein lässt, weil er viele, ich denke an die Joni Eriksen, durch die Krankheit segnet. Und da haben wir viele Leute, die als Kranke wunderbar gewirkt haben. Blaise Pascal, der seit seinem 18. Lebensjahr seine rasenden Kopfschmerzen nicht losbracht, einer der klügsten Leute seiner Zeit war. Und was der Herr oft vorhat, du musst ja dazu sagen, Herr, ich nehme das aus deiner Hand und wie der Chor gesungen hat, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Und ich will es dankbar annehmen. Dankbar annehmen. Was hat ein Bonhoeffer gewirkt, obwohl er früh ums Leben kam? Hat der Braut hinterlassen, nicht mehr heiraten können. Denke ich oft, was das alles war. Und Gott hat ihn gebraucht zu einem Zeugnis für viele. Und das ist so wichtig, wenn Gott sagt, ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Er will uns zubereiten, dass wir in seinem Dienst sind. Und da sind viele Leute Knechte Gottes genannt worden. Nicht bloß beim Daniel, sondern wir haben es bei Mose, mein Knecht Mose, der ganz große Mose im Alten Bund, der fürbittend für Israel, sogar für das gottlose Volk nach dem goldenen Kalb, bestraft sein wollte. Herr, strafe mich und begnadige das Volk. Wir haben den Josua, ein Knecht Gottes, mein treuer Knecht. Daniel hatten wir dann, unverdiente Gnade. Und das ist der tragfeste Grund, auf dem ich lebe. Ich gehöre dem größten König. Und du darfst das wissen, das ist die größte Würde, dass wir Todeskandidaten mit einem zerbrechenden Leib dieses Ziel haben. Das hat heute Morgen der Bruder Winner so schön gesagt, dass es oft schwer ist, wenn die alten Leute nicht mehr denken können. Und wenn man sie in Windeln packen muss wie Babys, aber dann wissen wir, aber es bleibt ein Königskind. Und der Augenblick ist nicht mehr weit, wo man vor dem Throne Gottes steht mit dem neuen Leib und ohne Schwachheit und ohne Sünde. Und da denken wir immer dran und lassen den Alten auch diese Würde, dass wir sie nicht beschämen in ihrer Schwachheit, sondern dass wir sie mit Würde umgeben. Das sind ja alles gläubige Leute, aber schön, auch wenn wir sie noch in unserer Mitte haben und was wir dort tun, ist auch herrlich, weil sie diesen Schatz haben, sie gehören dem größten König werden. In eurer Generation werdet ihr es noch mitkriegen, dass man natürlich besser sagt, ob es nicht leichter sei, diese Leute den Gnadentod zu geben, weil man dann Geld spart im Krankheitswesen. Und dann vergisst man darüber, dass es Menschen sind, Ebenbilder Gottes, die Gott geschaffen hat und vor allem, die eine große Zukunft haben. Uns tut jeder Mensch leid, der die größte Berufung seines Lebens ausschlägt. Wir haben in der Bibel den Esau, das verstehe ich überhaupt nie. Der hat wegen einer Linsensuppe, ich sage mal, für eine Nudelsuppe hätte ich es noch verstanden, aber wegen einer Linsensuppe hat er sein Erstgeburt verkauft. Und das ist doch so schlimm, was Menschen oft die große Würde, ich bin ein Gotteskind, das verlieren, für was denn eigentlich? Damit sie mehr Zeit zum Fernsehen gucken haben. Oder, weißt du, was ist denn das? Irgendwo, wahrscheinlich doch, meist sind es ja Dinge meines Tuns, dass ich von gewissen Dingen nicht lassen will. Dann passt das auf, dass er nicht in Abhängigkeiten hineinrutscht. Ganz häufig ist es die falsche Paarbeziehung. Ein ungläubiger Partner, das geht nie gut. Und immer wiederholt sich die gleiche Tat, ich werde den schon bekehren. Das hat noch nie ein Mensch können und Herzen bekehren. Und all die Eheverbindungen gehen grausam schief, weil man meint, man könnte andere bekehren. Weil man das gar nie kann. Sondern es können nur zwei, die eins sind, heiraten. Und das ist die erste Voraussetzung, vor dem ersten Kuss, dass ich weiß, halte mal, der ist ein Jesus-Jünger. Wo du sagen kannst, wie meiner Braut sagen konnte, sie war, willst du mich heiraten? Ich bin aber schon vergeben. Jesus hat den ersten Platz in meinem Leben. Und dann hat sie gesagt, das ist bei mir auch so. Dann kann man heiraten. Dann sind die anderen Unterschiede gar nicht mehr wichtig. Wenn wir sagen, wir können unsere Knie beugen, wie ihr so schön macht beim Gebet, die Knie beugen vor dem großen König, dem wir gehören, auf sein Wort gemeinsam hören. Das ist ganz wichtig und es geht einfach nicht gut. Ihr könnt es überall beobachten. Das ist eine ganz simple Sache. Aber oft sind die Leute in der Liebelei schon so drin, dass sie gar nicht mehr lassen können. Das ist ja abhängig voneinander. Und können, dann sagen sie, jetzt probieren wir es mal. Es geht nicht. Es geht nicht so, weil wenn man es ohne Gott angefangen hat, kann man es nicht plötzlich mit Gott weiterführen. Es mag irgendwo den ganz seltenen Fall geben, dass da doch noch Gott ein Wunder getan hat, aber ich habe die schrecklichen Fälle erlebt, wo Männer 40 Jahre allein zum Gottesdienst und Bibelstunde kamen und die Frau hat nur gehöhnt und gespottet. Das ist häufiger, als sie denkt, oder oft noch die Männer, die da nichts wissen wollen. Und das ist so furchtbar schwer, wenn man nicht einmal das Innerste miteinander teilen kann und nicht miteinander beten kann. Aber das ist auch bloß so wichtig, weil das unser ganzes Leben umspannt. Ganz schlimm, wenn wir unsere Geldausgaben nicht miteinander regeln können. Wohl dem, der Single bleibt, der hat die Probleme nicht. Aber ich meine, man muss doch wissen, wie ich auch im Umgang mit Geld umgehe. Und so, wenn der andere sagt, na, ich will selber verbrauchen, dann sagt, na, ich möchte es auch noch fürs Reich Gottes nehmen. Und so. Das Letzte noch, jetzt aber los. Als Knechte, gell? Wir gehören dem größten König, sind wir eigen. Wer weiß, was, wem er gehört, weiß, was sie gehört. Ohne ganzen Einsatz kommt man nicht ins Ziel. Jetzt aber los. Beim Fußball gibt es so viele, die sind bloß immer sitzen auf der Tribüne. Und die wissen genau, das ist eine Flasche, der hat wieder neben das Tor geschossen, hat der Schiedsrichter ist ein Brüdrü. Aber die können nicht einen Ball kicken. Gell? Das macht alles vom Zuschauerstatus aus. Zuschauerplatz aus. Und das ist so wichtig, wir sind nicht die Zuschauer, die jetzt Bibelarbeit halten über das christliche Leben, sondern du bist auf der Kampfbahn. Und es geht heute Abend wieder los, wenn du daheim bist, es geht morgen wieder los auf der Kampfbahn und dann möchte Jesus dir alle seine Segnungen geben. Ist ja so schön, dass ihr den Segen auch miteinander sprecht. Ich kann es ja nicht ausstehen, wenn der Segen so zugesprochen wird. Ich tue einmal bei den Herr, segne uns. Denn das will ich, dass der Herr Jesus morgen seine Macht uns zeigt. Dass er uns rausholt aus den Tiefen der Traurigkeit. Dass er übermorgen da ist, dass das Bibelwort zu uns spricht. Dass er ein lebendiger Herr ist, der uns vorangeht. Und darum, weil wir laufen auf der Kampfbahn, werden wir seine Nähe erfahren und ganz tolle Entdeckungen machen. Für mich war das auch ein ganz herrliches Erlebnis, euch zu begegnen. Ich freue mich ganz arg, was ihr auch der toten Christenheit in Deutschland als Leben vermitteln könnt. Ich meine auch immer wieder, schottet euch nicht so arg ab von anderen bibeltreuen Christen und Jesusleuten, sondern sucht sie und sagt, wir wollen gar nichts miteinander machen, als dass wir mal miteinander unter dem Wort sitzen und miteinander beten. Oder vielleicht mal so Veranstaltungen, wie so mit Werner Gitt machen oder Evangelisation, aber nur mit bibeltreuen Christen aufeinander. Die können FEG sein, Baptisten oder von der Landeskirche, der Gemeinschaft, wo auch immer. Man sagt, halt mal, auf dem Weg ist es so eine Stärkung, was wir in der Gemeinschaft haben, was wir für den Herrn Jesus miteinander tun dürfen und was wir auch erleben dadurch, dass wir das tun in der Ausbreitung der herrlichen Botschaft, dass Jesus der Herr ist und dass Jesus der Heiland und Erlöser ist. Und das Wichtigste ist, wenn nur einige
gerettet werden, wenn nur einige gerettet werden. Das ist unser Wunsch. Wir wollen nicht Leute religiös unterhalten, sodass einige sich bekehren, über den Graben springen, ihr Leben Jesus weihen und wirklich glückliche Menschen werden. Und deshalb ist uns alle Problemlösung zu wenig, wenn wir sagen, wir helfen da in Lebensnöten. Das gibt nur eine Hilfe, wenn Jesus Herr unseres Lebens wird. Und wir, seine Knechte, gehorsame Knechte, außer nicht am Tisch haben wir darüber gesprochen, den Glauben dürft ihr nie isoliert sehen. Sonst kommt es. Wenn ich Glauben habe, dann kann ich alles machen. Glauben im Gehorsam. Im Hören auf das Wort von Jesus. Sonst wird es blöd. Wenn ich bloß glaube, ich bin ein Flugzeug, bin ich noch lange kein Flugzeug. Versteht ihr? Du kannst verrückteste glauben. Ja, ich glaube, dass ich gesund werde. Ja, Entschuldigung, das ist halt Irrtum. Wo Jesus dir das zuspricht, im Gehorsam. Glauben und Gehorsam, ganz eng zusammen, sonst kommen so ganz wirre Sachen raus. Und da stimmt es wirklich. Auf das Wort von Jesus, und da hat er uns Verheißungen gegeben. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel auf Erden, darum geht hin. Wenn du in diesem Gehorsam evangelisierst, wirst du Frucht erleben. Weil Jesus sein Wort erfüllt, sein Wort, und dort Glauben haben. Seinem Wort bedingungslos glauben. Wer ihm vertraut und das sein Wort tut, der Bergpredigt, wirst erleben, dass er das erfüllt, was er versprochen hat. Und das ist die große Gabe. Und das ist dann wunderbar, dass wir sagen, was hast du aus deinem Leben gemacht? Ich habe es Jesus zur Verfügung gestellt und er hat etwas daraus gemacht zu seinem Lob. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts haben. Ich will Jesus treu sein bis zum Tod. Toll, dass er euch das Thema genehmt hat. Rudolf Thom, ganz wunderbar. Der Ehre von Jesus leben. Ich möchte ihm gehören, als Knecht mich ganz ihm hingeben. Er gibt mir die Krone der Gerechtigkeit. Das Allergrößte, was es gibt. Und das Herrliche, wenn wir dann etwas sein können zu seinem Lob. Dass Menschen über unserem Leben den Vater im Himmel preisen. Das ist wunderbar. Das kann man gar nicht machen. Sonst ärgern sich die Leute über uns, aber dass Jesus das tun kann, dass unser Leben Frucht trägt für viele. Und auf einmal Leute sagen, ich bin froh, dass ich dem begegnet bin. Der hat mir in meinem Leben was ganz Wichtiges gegeben. Dass wir mit unserem Mund, der so viel Böses redet, Giftiges, mit unserem Mund anderen Segnungen zusprechen dürfen, ihm helfen dürfen, ihm Christus vermitteln, ist was ganz Großes. Und wohl uns, wenn wir gehorsame Knechte sind, da kommt noch das schöne Beispiel von den Zentner und den anvertrauten Talenten. Und der Herr sagt, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigem getreu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Das ist herrlich, wenn der Jesus sagt, du hast mit dem Kleinen, das ich dir anvertraute, ganz viel gewirkt. Und das ist das Leben, das sich lohnt. Und ich freue mich ganz arg, dass ihr mit eurer reichen Tradition diesen wunderbaren Dienst tut, als Knechte und Mägde von Jesus in diesem Dienstverhältnis. In einem schönen Lied, O Gottes Sohn, Licht und Leben von Bogatzki, der beim August Hermann Franke in Halle war, ein ungarischer Rittersohn, heißt es, ich will mich nicht mehr selber führen. Du sollst als Hirte mich regieren. Du musst der Chef sein in meinem Leben. Amen.